In meiner stillen Zeit durfte ich einen Text lesen, der mich herausgefordert hat. Er hat mich herausgefordert, meine Beziehung zu Gott, mein Vertrauen zu Gott zu überprüfen. Und diese Herausforderung, die möchte ich heute mit uns teilen. Denn darum soll es heute gehen. Mein Vertrauen zu Gott resultiert aus der Beziehung zu ihm. Aber wie stehen diese zwei Dinge in Verbindung? Wie gehören diese zwei Dinge zusammen? Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Der Seiltänzer balanciert mit Stab, aber ohne Netz, hoch über dem Marktplatz. Die Menge tief unten hält den Atem an. Doch der Mann geht weiter, Schritt für Schritt, bis zum sicheren Ziel. Tosender Applaus steigt empor. Die Menge jubelt. Zugabe, rufen die Leute. Das Geschrei wird immer lauter. Da nimmt der Seiltänzer eine Schubkarre und stellt sich wieder auf das Seil und fragt die Menge: Glaubt ihr, dass ich es damit auch schaffen kann? Na klar, rufen die Leute. Kein Problem. Gut, ruft der Mann zurück. Wer von euch setzt sich dann in diese Schubkarre? Das Geschrei der Menge verstummt, verwandelt sich in ein entsetzendes Schweigen. Keiner will in die Schubkarre steigen? Wirklich keiner? Diese Frage möchte ich in diesen Raum stellen. Würde sich einer trauen, da einzusteigen? In diese Schubkarre? Also ich hätte diesen Mut nicht. Ich würde das nicht tun. Aber die Geschichte geht noch weiter. Doch da meldet sich ein kleiner Junge. Die Leute wollen ihn warnen. Doch zu spät. Der Junge steigt in die Schubkarre. Und der Seiltänzer beginnt mit seiner abenteuerlichen Fahrt. Da plötzlich ein Windstoß. Er rutscht, verliert die Schubkarre. Doch nein, er hat sie schon wieder gefangen. Die Leute halten den Atem an. Und der Mann balanciert weiter, Schritt für Schritt zum sicheren Ziel. Es folgt ein donnernder Applaus. Noch lauter als zuvor. Die Menge bestürmt diesen kleinen Jungen und fragen: Hast du denn keine Angst gehabt mit einem fremden Mann auf dem Seil? Wieso denn? Sagt der Junge. Das ist doch mein Vater. Dieser Junge hatte nicht mehr Mut als ich oder sonst wer in diesem Saal. Er hatte mehr Vertrauen. Er hatte mehr Vertrauen. Aus der Beziehung zu seinem Vater heraus. Er kannte seinen Vater. Er wusste, was er kann und was er nicht kann. Und so war er bereit, sein Leben voll und ganz in die Hände des Vaters zu legen. Wäre etwas schiefgegangen, hätte er vielleicht sein Leben verloren. Aber das war ihm egal. Er wusste, er hat seinem Vater zugetraut. Er hatte Vertrauen zu seinem Vater. Und ich habe mich gefragt, wieso fällt es mir so schwer, Gott zu vertrauen? Wieso fällt es mir so schwer, mein Leben ganz in seine Hände zu legen? Meine Zeit in seine Hände zu legen? Meine Familie in seine Hände zu legen? Meine Zukunft? Meine Arbeit? Es gibt Bereiche, da regiert er. Aber es gibt auch Bereiche, da regiere ich. Da hat er nichts zu suchen. Und ich habe mich gefragt, ist das richtig? Gott zu vertrauen ist nicht immer einfach. Und das wusste Paulus auch. Und er wollte die Gemeinde in Ephesus in diesem stärken. Er wollte ihre Beziehung zu Gott vertiefen, dass sie Gott mehr vertrauen. Die Gemeinde in Ephesus, sie liegt in der Nähe von Kolossea. Sie haben da sehr viel mit ihren Lehren zu kämpfen gehabt. In Ephesus an sich stand der Tempel der Artemis. Eines damals der bekanntesten Bauwerke, zählt zu den 7 Weltwundern. In dieser Stadt wimmelte es nur von Abgötterei, Götzendienst. Und in dieser Stadt existiert eine Gemeinde. Und wir wissen, dass Paulus mehr als 2 Jahre an dieser Gemeinde gepredigt hat. Er hat in dieser Gemeinde gepredigt und jetzt möchte er in dem Brief ihre Beziehung, die damals angefangen hat, stärken, ihr Vertrauen auf Gott fester machen. Und dazu lasst uns gemeinsam den Text aus Epheser 1, die Verse 15 und 23 lesen. Epheser, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, in welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Paulus befindet sich in Gefangenschaft. Er liegt in Ketten, das lesen wir in einem späteren Kapitel. Und er hört von dieser Gemeinde in Ephesus, wie es ihm geht. Und er ist begeistert. Er freut sich für diese Gemeinde. Er dankt Gott dafür, dass ihre Beziehung zu Gott, ihre Glaube zu Gott ein Vorbild ist und die Beziehung zu den Mitmenschen auch. Nun, es ist nicht selbstverständlich, dass sich in so einer Gegend eine Gemeinde so entwickelt. Und Paulus ist dankbar. Denn die Gemeinde erfüllt das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten. Und so dankt Paulus Gott, dass er es ihnen ermöglicht, dieser Gemeinde so zu leben. Den Glauben zu Gott zu haben und die Liebe zu allen Heiligen. Aber gleichzeitig bleibt er hier nicht stehen und sagt, ihr habt die Vollkommenheit erreicht, ihr habt das geschafft, also ist alles gut. Nein, er sagt oder er betet weiter. Er betet darum, dass sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen. Nun, hier ist nicht die Rede von einer doppelten Geistestaufe. Das heißt, dass wir nach einer gewissen Zeit einen noch weiteren Geist bekommen durch mehr Offenbarung und Weisheit. Nein, das heißt es nicht. Im Deutsch werden wir das so lesen, da macht es den Eindruck, als wenn ein Geist noch kommen würde. Im Griechischen ist es eher rückwirkend. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, aber zukünftig werden wir mehr Offenbarung und mehr Weisheit bekommen. Und das meint Paulus hier. Er betet darum, dass die Epheser mehr Weisheit und mehr Offenbarung bekommen. Die Offenbarung, sie dient dazu, etwas deutlicher zu erkennen, etwas besser zu verstehen. Und die Weisheit, sie dient dazu, das Erkannte im Leben umzusetzen, es praktisch machen zu lassen. Und je mehr die Epheser das erfahren, umso tiefer wird ihre Beziehung zu Gott. Denn das ist sein Wunsch. Er schreibt, damit ihr Gott erkennt. Das Wort erkennen ist hier nicht eine pure Information oder eine Philosophie. Es ist nicht mit dem Verstand zu begreifen. Das Wort erkennen wird in der Bibel oder gebraucht die Bibel, um die intime Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau zu beschreiben. Eine Beziehung, die wächst, die lebendig ist. Nicht Kopfsache, sondern Herz, die im Herzen geschieht. Und dazu soll es dienen, dass sie mehr Offenbarung und mehr Weisheit haben. Und so betet Paulus weiter und wird noch konkreter. Er sagt, ich bete dafür, dass ihr offene Augen des Herzens bekommt. Nicht des Verstandes, des Herzens. Die Bibel versteht das Herz als persönlicher oder als Sitz der Persönlichkeit. Als unsichtbaren Menschen würden wir sagen oder für uns Seele und Geist. Wenn die Bibel von Herz spricht, meint sie die Gefühle, die Wünsche. Und da sollen wir offene Augen haben, im Herzen, in unserer Persönlichkeit. Und Paulus schreibt drei Sachen, die wir im Herzen erkennen sollen. Drei Sachen, die uns helfen sollen, diese Beziehung zu vertiefen, das Vertrauen stärker werden zu lassen. Das erste ist die Hoffnung, zu der die Christen berufen sind. Das zweite ist die Herrlichkeit oder das Erbe, das auf die Heiligen wartet. Und das dritte ist die heilige Kraft, die den Gläubigen wirkt. Der erste Punkt, die Hoffnung, bezieht sich auf die Vergangenheit. Paulus will, dass die Epheser zurückschauen auf den Moment, als sie berufen wurden zur Hoffnung. Man könnte auch anders sagen, sie sollen zurückschauen auf den Moment, als sie sich bekehrt haben, als sie die Vergebung der Sünden erlebt haben, als sie ihre Hoffnung auf den Herrn gesetzt haben, dass sie gerettet werden, dass sie vor dem ewigen Tod gerettet werden. Wenn ich an diesen Moment zurückdenke, freue ich mich. Es war so schön. Dieses Gefühl, die Last der Sünde lastet nicht mehr auf dem eigenen Herzen. Zu wissen, man ist ein Gotteskind, man ist gerettet. Die gesamte Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Aber im Alltag geht dieses Denken oder dieses Wirken oft verloren. Man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Es ist aber auch nicht nur die Hoffnung alleine, die hier rettet. Hoffnung an sich kann Menschen sogar zerstören. Ein Mensch zum Beispiel, der todkrank ist und darauf hofft, dass er gesund wird und diese Hoffnung enttäuscht wird, führt dazu, dass dieser Mensch noch mehr deprimiert ist. Die Hoffnung, die kann vielleicht größer gewesen sein als meine Hoffnung auf den Herrn. Aber das Objekt, worauf er gehofft hat, das war falsch. Er hat auf das Falsche gehofft. Und nur eine Hoffnung, die auf Jesus Christus gegründet ist, sie hat Bestand. Und daran sollen die Epheser zurückdenken. Man könnte sagen, ich soll auf etwas hoffen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Es ist lange her. Ich sehe es nicht. Kann ich wirklich meine Hoffnung draufsetzen? Ich möchte hier ein Bild gebrauchen, das Jesus auch gebraucht, indem er mit Nikodemus spricht. Er sagt, sieh den Wind an. Du siehst ihn nicht, aber du siehst die Bäume, die sich bewegen durch den Wind. Das ist das Wirken. Und wenn wir jetzt dieses Ereignis nicht sehen, das vor 2000 Jahren geschehen ist, haben wir doch in unserer Bekehrung dieses Wirken erfahren. Diese Vergebung der Sünde, diese Freude, dieses brennende Herz für Jesus, indem wir unsere Hoffnung auf ihn gesetzt haben. In Hebräer 7, Vers 19 lesen wir, denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen. Und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen können. Wir können uns Gott nahen durch diese Hoffnung. Wie schon gesagt, im Alltag verliert sie oft ihren Bestand. Wir sind mit Sorgen beladen und beschäftigen uns mit anderen Dingen. Doch wir sollen, und so fordert uns Paulus hier auch immer wieder auf, zurückdenken an diesen Moment, als wir uns bekehrt haben, als dieses Feuer in unserem Herzen war, in dem wir für ihn gebrannt haben. Paulus schaut nicht nur in die Vergangenheit, er schaut auch in die Zukunft und stellt den Ephesern das Erbe vor. Er sagt, schaut auf das Erbe, das auf euch wartet. Was ist hier mit dem Erbe gemeint? Wenn wir ein Vers zuvor, aber vor diesem 15. Vers gucken, im Vers 14 lesen wir, der Heilige Geist, so steht es hier, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung? Das heißt, das Erbe ist unsere Erlösung, die Errettung vom ewigen Tod. Wenn ein Kind in eine reiche Familie geboren ist, dann hat es ein Recht auf ein Erbe. Durch die eigene Leistung kann es das Erbe nicht verringern oder vermehren, aber durch diese Beziehung zu den Eltern kann es was zu dem Erbe beisteuern. Und so ist es auch bei uns. Durch Eigenleistung geht das nicht. Aber durch die Beziehung zu dem Vater. Aber so traurig es auch klingt, Erbe hat immer mit Tod zu tun. Es hängt mit dem Tod zusammen. Und so ist Gott selbst auf die Welt gekommen, für uns gestorben, für unsere Sünden, damit wir den ewigen Tod nicht sterben müssen. Damit wir das Erbe empfangen dürfen. Und wenn wir jetzt wieder auf Vers 14 zurückschauen, haben wir jetzt schon ein Unterpfand. Wir haben jetzt schon das Versprechen, dass wir da sein werden und einen Vorgeschmack darauf. Gott wohnt in den Heiligen. Es ist ein Vorgeschmack darauf. Und dieser Ausblick auf die Zukunft, das war Paulus sehr, sehr wichtig. Stefan Holthaus, ein Lehrer der FDH in Gießen, der hat einmal einen Satz gesagt, der mich sehr geprägt hat. Wir sind eine Generation, die den Blick auf die Ewigkeit verloren hat. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Haben wir den Blick auf die Ewigkeit verloren? Man beschäftigt sich mit so viel, aber die Ewigkeit wird doch häufig vorangeschoben. Man denkt nicht dran. Salomo sagt, heute haben wir schon von ihm gehört, er hat auch ein paar gute Sachen gemacht. Salomo sagt, das Leben eines Menschen ist wie Rauch. Es geht vorbei. Es ist weg. Aber die Ewigkeit hat kein Ende. Sollten wir nicht da mehr investieren? Sollten wir nicht da mehr für tun, eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen? Da mehr zu investieren? Paulus wirft den Blick in die Vergangenheit, in die Zukunft. Aber was ist mit der Gegenwart? Wirkt Gott noch in der Gegenwart? Nun, das tut Gott ganz deutlich. Und das stellt auch Paulus ganz, ganz klar heraus. Paulus sagt, Gott wirkt. Und das Interessante an diesem Vers ist, dass er das Wirken Gottes mit vier Begriffen beschreibt. Es macht den Eindruck, als wenn er die Kraft Gottes nicht mit einem Begriff beschreiben könnte. Man könnte nicht sagen, Gott ist stark. Das würde nicht diesen Umfang beschreiben. Er gebraucht vier Begriffe. Im Deutschen lesen wir die Worte Kraft, Macht, Stärke und Wirksam. Diese Begriffe sind gewaltig, wenn man sie im Griechischen auseinandernimmt. Das eine Wort ist Dynamis. Daher kommt das Wort Dynamit. Es beschreibt eine ungehinderte Fähigkeit, die keine Grenzen kennt. Ein weiteres Wort ist Energia. Es bedeutet, oder daher kommt unser Wort Energie. Es wirkt. Das dritte Wort, Kratos, nur in Bezug auf Gott erwähnt und beschreibt eine Kraft, die alle Widerstände überwindet. Und das letzte Wort, Ischys, es beschreibt eine lebendige Kraft. Paulus sagt, diese Kraft, Macht, Stärke, sie wirkt in euch. Sie wirkt in euch. Und damit nicht genug. Er beschreibt noch, wie diese Kraft wirkt. Zum Ersten führt er an, dass diese Kraft in Jesus Christus am Wirken war und ihn von den Toten hat auferstehen lassen. Die Pharaonen zu der damaligen Zeit haben versucht, den Tod zu überwinden. Sie ließen sich mit ihren Sklaven beerdigen, damit sie ein Leben nach dem Tod haben. Wir wissen es. Sie haben es nicht. Gott selbst kam auf diese Erde, um den Tod zu überwinden. Er hat die Kraft dazu. Und diese Kraft hat den Jesus Christus wirksam gemacht. Aber nicht nur das. Er hat ihn sogar erhöht und zu seinem rechten Platz gesetzt. Er sagt, Jesus steht über allem. Es gibt nichts, was über ihn steht. Herrschaften, Gewalten. Kein Name steht über den Namen Jesus Christus. Und das Dritte, er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gesetzt. Das heißt, er ist derjenige, der über die Gemeinde herrscht. Ist das nicht eine gewaltige Kraft, die Paulus hier beschreibt? Diese Kraft wirkt in dir und in mir. Paulus hat sie Kraft gegeben, in der Verfolgung standhaft zu bleiben, das Evangelium zu verkündigen, Zeugnis zu geben. Auch wenn er, wie er sagt, ein Pfahl im Fleisch hat, Schwaches und auch selber betont, ich bin schwach und ich rühme mich meiner Schwachheit, damit Christus, seine Kraft, groß wird in mir. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Paulus hat viel erlebt, viele Wunder. Wirkt diese Kraft heute noch? Erleben wir diese Kraft heute noch? Ich würde sagen, Ganz klar. Diese Kraft ist es, die uns vom Tode zum Leben führt, die uns zu Christus führt. Sie ist die Kraft, die uns in Anfechtung standhaft bleiben lässt. Sie ist die Kraft, die mir heute die Kraft gibt, hier vorne zu stehen und sein Wort weiterzugeben. Aber vielleicht sagen wir, wir erleben es nicht in unserem Alltag. Wir erleben es nicht, dass diese Kraft in unserem Alltag wirksam wird. Ich muss sagen, aus meinem Leben kenne ich das. Es ist, weil ich Gott nichts zutraue. Wir haben in unserer Bibelschule einen Lehrer, der auf den Philippinen war, und der erzählt von seinen Erlebnissen da. Und wenn er vom Missionsfeld berichtet, bleibt uns echt der Atem stehen. Welche Wunder dieser Mann erlebt auf dem Missionsfeld. Und er sagt, ich konnte oft nicht anders. Ich musste Gott ganz vertrauen. Und er hat mich nicht im Stich gelassen. Ich habe hier alles. Und ich meine es zumindest. Brauche Gott nicht. Ich kann es aus eigener Kraft. Und so brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich mit Gott nichts erlebe. Dass ich seine Kraft nicht spüre. Er will mit seiner Kraft in uns wirken. Wir müssen ihm den Raum dazu geben, dass er in uns wirken kann. Dass diese Kraft, diese Macht, diese Stärke in uns seine Entfaltung findet. Paulus fordert die Epheser dazu auf, auf das zu schauen, was sie bekommen haben, auf das, was sie bekommen werden und auf das, was sie haben, um ihre Beziehung zu Gott zu festigen, um ihr Vertrauen zu Gott zu stärken. Aber wie sieht das praktisch aus? Ich möchte das von mir erzählen. Und zwar die Zeiteinteilung. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Man versucht immer seine eigene Zeit zu gestalten, wie man es möchte, wonach einem Gott der Sinn ist. Aber ich habe gemerkt, je mehr Zeit ich mich mit Gott beschäftige, je mehr ich in dem Wort studiere, umso ein erfüllteres Leben habe ich. Umso mehr möchte er mich beschenken. Umso mehr möchte er mir geben. In Entscheidungen darf ich froh sein, dass ich ihn habe. In einer Beziehung zu ihm stehe, ihm vertrauen darf. Weil er hat für mich nur das Beste im Sinn. Und das hat er mir schon so häufig gezeigt. In Sorgen. Ich habe mit einem jungen Mann mal gesprochen, der war Mitte 20, hat eine Frau und ein Kind gehabt. Und er sagte, ich kann meine Familie Gott nicht anbefehlen. Da habe ich ihn gefragt, wieso kannst du das nicht? Ich habe Angst, er nimmt sie mir weg. Wie sah wohl seine Beziehung zu Gott aus? Und ich muss sagen, diese Gedanken habe ich auch. Aber Gott ist nicht derjenige, der uns was wegnehmen möchte. Gott ist derjenige, der uns was schenken möchte. Und so macht es Paulus auch hier. Er sagt, eure Beziehung zu Gott wird stärker, wenn ihr auf das schaut, was ihr erfahren habt, wenn ihr auf das schaut, was Gott euch schenken möchte und das, was Gott euch jetzt gibt. Das heißt, ihr müsst eigentlich nichts tun, aber nur auf das schauen, was er euch geben möchte. Das führt zu einer tieferen und festeren Beziehung. Das führt zu einer stärkeren Vertrauen. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Wir lesen von dem Gebet des Paulus, wie er Gott dafür dankt, dass die Epheser so einen Glauben zu Gott haben und so eine Liebe zu den Heiligen. Aber er geht noch weiter und er möchte, dass sie eine noch festere, tiefere Beziehung haben zu Gott, dass sie ihm Raum geben zu wirken, dass diese Macht, Kraft, Stärke, dass sie in uns zur Entfaltung findet. Und das, wenn wir zurückschauen auf das, was geschehen ist, vorausschauen auf das, was noch vor uns liegt, ein wunderschönes Erbe und diese Kraft, die in uns wirkt. Haben wir diesen Mut, in Gottes Schubkarre zu steigen? Haben wir den Mut, unser Leben ihm ganz auszugeben? Jeden Bereich? Gott will uns beschenken. Gott will uns beschenken, mehr und mehr. Wir können davon Gebrauch machen, indem wir eine festere Beziehung mit ihm steigen. Amen.